wenn wir gemeinsam mit den Therapeutinnen diese Pfade ein Stückchen weiter ausbilden würden und ausdifferenzieren würden und auch ganz klar diese Übergänge besser hinkriegen zwischen das passiert in der klinischen Versorgung oder in der Praxis ambulant und das passiert danach. Wenn wir da alle ein bisschen mehr Hand in Hand arbeiten würden, dann würden mehr Personen wahrscheinlich am Ende auch sich weiter bewegen und trainieren.
Hallo, ihr hört UP Podcast, den Podcast rund um Therapie und Praxis. Die Versorgung von PatientInnen profitiert ganz klar, wenn Sportwissenschaft und Therapie enger zusammenarbeiten. Das meint Professorin Dr. Bettina Wollersen von der Deutschen Sporthochschule Köln. Sie hält am Vortag des UP-Netzwerktreffens im Januar genau dazu einen Vortrag und UP-Herausgeber Ralf Buchner hat mal nachgefragt. Euch viel Spaß beim Hören.
Sag ich hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom UP-Podcast. Ich bin Ralf Buchner, euer Gastgeber, und ich habe heute zu Gast Bettina Wollesen aus Köln, die Professorin an der Deutschen Sporthochschule in Köln ist. Hallo Bettina.
Hallo.
Bettina hat sich bereit erklärt, als Vorprogramm zum Netzwerktreffen eine Veranstaltung zu machen am 16.01. von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr in der Deutschen Sporthochschule Köln. Und die Überschrift ist Therapie meets Sports Science. Und hier ist der Unterschied wichtig, dass Sportwissenschaft eben nicht einfach Science ist, sondern dass Sports Science was Besonderes ist. Vielleicht fangen wir damit doch mal an. Was ist denn das Besondere an Sports Science?
Ja, das Besondere an der Sportwissenschaft ist, dass wir eine sehr interdisziplinäre Wissenschaft sind. Wir haben viele interessante Forschungsfelder aus dem Bereich der Biomechanik, wo wir Bewegungsanalysen integrieren können. Wir haben die Bewegungswissenschaft, wo es um motorische Kontrolle geht. Wir haben die Trainingswissenschaft, wo es um die Belastungssteuerung und Trainingsinhalte geht. Und dann gibt es auch noch die weiteren Felder, wo es um Sportpsychologie geht, für motivationale Belange und auch der Bereich der Sportpädagogik, wenn es um Vermittlung von entsprechenden Inhalten geht. Und somit haben wir so ein Rundumpaket für alle Bedürfnisse und Anforderungen, die eigentlich in der Therapie an unterschiedlichen Stellen von Therapie auch benötigt werden.
Ja, okay. Also ich bin ja kein Therapeut, ich bin ja ein Kaufmann. Und ich denke natürlich so, das machen doch Therapeuten auch. Also es hört sich an, als wenn ihr ganz viele Überlappungen habt zu Physiotherapeuten beispielsweise.
Ja, wir haben viele Überlappungen, aber wir haben, glaube ich, eine breitere Ausbildung. Also insbesondere, wenn wir uns jetzt über biomechanische Testverfahren zum Beispiel unterhalten würden, um detailliert den Therapiebedarf zu bestimmen, können wir einiges beitragen, weil natürlich klassische Physiotherapieverfahren nicht mit zum Beispiel kinematischen Datenanalysen funktionieren oder eine Elektromyographie genutzt wird. Also das wird vielleicht berichtet, aber kommt eben nicht zum Einsatz. Und da haben wir eine große und starke Expertise. Und auch wenn wir uns über motivationale Faktoren unterhalten, dann sind das natürlich alles Randthemen, von denen Physiotherapeutinnen auch gehört haben. Und wo es dann immer darum geht, diese breite Erfahrung, die man aus dem Alltag vielleicht hat und wo man ganz viel in der Betreuung von den Patientinnen und Klientinnen richtig macht, nochmal mit theoretischen Modellen vielleicht noch besser versteht oder besser unterlegen kann und somit mehr Erfolge erzielen kann in Compliance oder Adhärenz, in körperlicher Aktivität oder was auch immer man sich vorstellen kann.
Okay, und wenn ich das richtig verstanden habe, bist du auch ganz speziell super interessiert an digitalen Methoden, um sowas umzusetzen. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, ich forsche schon sehr lange, ich glaube jetzt 6 oder 7 Jahre an unterschiedlichen Möglichkeiten, Bewegung und Bewegungstherapie noch zu verbessern, indem man ein weiteres Tool einsetzt. Also mir geht es darum zu sagen, wir haben bestimmte Dinge, von denen wir wissen, dass sie wirken. Wir erreichen aber nicht jegliche Zielgruppe, weil einige nicht den Weg auf sich nehmen können, um in ein Therapiezentrum zu kommen oder in eine Sporthalle. Andere haben vielleicht nicht eine flächendeckende Versorgung von Angeboten. Das heißt, da ist der Zugang ein bisschen schwieriger. Und wiederum Dritte, vielleicht auch gerade im jüngeren Bereich, fühlen sich auch eher angesprochen von digitalen Formaten, sodass wir eine höhere Flexibilisierung erreichen, wenn wir wir Dinge über Apps anbieten können oder wenn wir in der Nachsorge Teletherapieangebote haben können oder wenn wir, um so eine Alltagsaktivität erstmal anzutriggern, sowas wie Exer Games etc. einsetzen. Und somit haben wir hier unterschiedliche Projekte, die sich zum einen mit der Entwicklung von diesen Inhalten beschäftigen und zum anderen aber auch mit der Validierung der zugrunde liegenden Algorithmen. Ich hatte ja schon biomechanische Verfahren angesprochen und wenn wir jetzt wissen, wie man zum Beispiel ein aktives Sitzen unterstützen könnte und einen Algorithmus haben für, wann ist denn überhaupt Sitzen aktiv, weil das ist ja eher statisch, dann können wir genau sowas abbilden mit unseren Verfahren.
Das heißt, darum wird es dann auch in deinem Vortrag gehen. Ich glaube, wir haben die Überschrift ist gemeinsam wirksam für Gesundheit von morgen. Und da wird es so konkret werden, dass die Kolleginnen und Kollegen, die aus der ambulanten Versorgung in der Regel kommen, dass die dann was mitnehmen können, wo sie sehen können, was kann man an digitalen Methoden nutzen in meiner ambulanten Praxis.
Ja, ich würde erst noch mal so ein bisschen damit anfangen, mal aufzuzählen, was wir eigentlich für Möglichkeiten haben in den unterschiedlichen Versorgungsstufen. Also was ist gesetzlich geregelt in Prävention, was ist gesetzlich geregelt in Rehabilitation und Nachsorge und worin unterscheidet sich das? Und was sind so praktische Beispiele, die man einfach in den Alltag einbinden könnte? Und was könnten Zukunftsvisionen sein, wenn wir zum Beispiel am deutschen Markt uns ein bisschen mehr öffnen würden dafür?
Ja, Sportler oder Sportwissenschaftler arbeiten ja aktuell nur in der ambulanten Reha, in der Gesundheitsversorgung konkret mit, ne? Also im ambulanten Bereich, in der Physiotherapiepraxis ist man ja eher nicht als Sportwissenschaftler unterwegs, oder?
Nee, immer dann, wenn es größere Komplexe sind, ne? Also wenn man zum Beispiel ein großes Rückenzentrum hat, dann hat man auf der einen Seite die Physiotherapeutinnen, auf der anderen Seite die Sportwissenschaftlerinnen auf der Trainingsfläche. Und so gestaltet sich das eigentlich auch. Also je größer die Einrichtungen in Prävention und Rehabilitation werden, umso häufiger ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass Sportwissenschaftlerinnen dabei sind. Und es gibt ja auch Regelungen von der Rentenversicherung, an denen man halt erkennen kann, wenn ich zum Beispiel in der kardiologischen Rehabilitation unterwegs bin und eine Einrichtung leite, dann müssen auf so und so viele Patientinnen, so und so viele Sportwissenschaftlerinnen kommen. Aber natürlich sind es immer deutlich mehr Therapeutinnen im Verhältnis zur Sportwissenschaftlerin. Spannenderweise, da wo wir finden, dass wir am besten aufgehoben werden oder mit am besten aufgehoben werden, wären in der orthopädischen Rehabilitation sind wir noch deutlich unterrepräsentiert.
Tja, woran liegt das? Also müsst ihr erst auf Augenhöhe mit den Gesundheitsfachberufen kommen, oder?
Wichtig ist, glaube ich, eine Lobby dafür zu bekommen, was wir können. Weil ganz häufig sind wir so ein bisschen damit abgetan worden. Das sind die, die draußen rumrennen. Und ich weiß nicht, ob ich das hier im Podcast sagen darf, aber
Ja.
mein ehemaliger Unipräsident in Hamburg hat gesagt, das sind die Schwitzaffen. Und so ein Bild gibt es natürlich auch in der Öffentlichkeit über Sportwissenschaft. Also was machen die denn da eigentlich in der Sportwissenschaft? Und geht es nicht darum, klassische Sportarten dort auszubilden und zu beforschen? Aber das Bild hat sich einfach in den letzten 30 Jahren so gewandelt. Also wir sind, wenn man eher aus dem angloamerikanischen Bereich zum Beispiel kommen würde, wir sind eher im Bereich Human Movement Science unterwegs und wissen halt ganz viel über Bewegung. Und dazu gehört dann auch Training und Sport. Aber das muss man einfach alles mal ein bisschen differenzierter aufgliedern von den Begrifflichkeiten.
Ja, schön. Dann wird das ganz spannend. Wenn ich mir das so anhöre, dann denke ich so, ihr seid sozusagen die Exit-Strategie für Therapie, ne? Also wenn ich Therapie gemacht habe, dann muss ich ja irgendwas weitermachen und dann seid ihr eigentlich diejenigen, die dann dafür sorgen, dass ich weitermache, oder?
Das ist der eine Punkt, aber das Ganze kann man auch noch mal so ein bisschen durchziehen. Also wir haben in unserer Grundlagenforschung zum Beispiel zur motorischen Kontrolle, nehmen wir das Beispiel Morbus Parkinson, wo man sich eben angucken würde, warum kommt es eigentlich zu Störungen in der Bewegungsausführung und welche kognitiv-motorischen Mechanismen liegen dem zugrunde. Dann sind wir diejenigen, die sowas eben mit entsprechenden neurophysiologischen, biomechanischen und deren Verknüpfungsexperimenten abbilden können, um dann zu sagen, das ist der Mechanismus, der passiert. Und wie kann man denn diesen Mechanismus jetzt in der Physiotherapie für den Funktionserhalt und für die Teilhabe, wenn man jetzt nach dem ICF-Modell geht, antriggern. Und dann kommt der nächste Punkt. Und jetzt gehen wir raus aus der Therapie in die, nennen wir es Nachsorge. Und wie können wir jetzt dazu kommen, dass die Inhalte, die in der Therapie gemacht worden sind, so freudvoll verstetigt werden, dass die Personen auch weiterhin daran teilhaben wollen und das eben nicht als Bestandteil ihres klinischen Aufenthalts sehen, sondern als vielleicht eine Form von Lebensstilmodifikation.
Das sind ja hohe Erwartungen, die du jetzt wächst. Also denke ich so, wow. Also ich bin dann auf jeden Fall dann Freitag dabei. Das kann man wirklich machen. Man kriegt es das hin. Dass, also ich meine, ich bin schon alt und du kriegst mich dazu, dass ich meinen Lebensstil ändere, wenn du mit mir fertig bist, sozusagen.
Naja, also das ist wie bei allen Dingen. Man erreicht natürlich nicht alle. Und es wird immer Menschen geben, bei denen es nicht funktioniert. Aber wenn wir gemeinsam mit den Therapeutinnen diese Pfade ein Stückchen weiter ausbilden würden und ausdifferenzieren würden und auch ganz klar diese Übergänge besser hinkriegen zwischen das passiert in der klinischen Versorgung oder in der Praxis ambulant und das passiert danach. Wenn wir da alle ein bisschen mehr Hand in Hand arbeiten würden, dann würden mehr Personen wahrscheinlich am Ende auch sich weiter bewegen und trainieren. Und bleiben wir beim Beispiel Parkinson. Der Bedarf für Bewegung ist riesig. Und wir haben hier zum Beispiel an der Sporthochschule Köln eine Parkinson-Tischtennisgruppe, wo man, wenn man sich den klassischen Parkinson-Patienten vorstellt, sich überlegt, wie kann diese Person eigentlich Tischtennis spielen? Und da kommt wieder der nächste Schritt. Krankheitsbilder und Personen in ihren Krankheitsbildern sind so vielfältig. Und diesen Blick für Vielfalt und unterschiedliche Konzepte in Abhängigkeit der Voraussetzungen, die die Leute mitbringen, ich glaube, das können wir ganz gut durch unsere Ausbildung, die wir halt bekommen.
Das heißt, ihr seid eine wertvolle Ressource für alle ambulanten Praxen. Dann wäre ja ein guter Schritt, zu deinem Vortrag zu kommen und mal zu gucken, wie es geht. Würdest du sagen, perspektivisch, dass ihr auch irgendwann in ambulanten Praxen unterwegs sein könnte, dass man Sportwissenschaftler in einer Therapiepraxis macht, die gar nicht so riesengroß ist, sondern vielleicht nur so eine Landversorgung hat?
Ich glaube, um das zu tun, müssen wir erstmal die Abrechnungsvoraussetzung anpacken. Also es ist ja oftmals so, dass gerade wenn wir um diese abrechenbaren Leistungen sprechen oder darüber sprechen, dass wir in einer Konkurrenzsituation sind, und da muss man erstmal definieren und auch anerkennen seitens der Politik, dass wir das wollen und dass wir das brauchen. Ich glaube, gerade wenn wir uns über Präventionsgesetze unterhalten und was in Zukunft passieren könnte, sind wir auf einem guten Weg. Aber wir müssen da schon noch ein bisschen mehr an den Voraussetzungen arbeiten, dass das auch möglich ist.
Der Fachkräftemangel ist ja so deutlich, gerade dass sozusagen die Bereitschaft zu überlegen, wie man diesem Fachkräftemangel entgegenwirken kann, auch bei der Politik durchaus vorhanden ist, würde ich mal schätzen. Werden wir sehen.
Also Fachkräftemangel ist tatsächlich in aller Munde und das ist auch ein Punkt, wo wir versuchen, aktiv zu werden. Aber wie gesagt, die Strukturen dafür sind aktuell noch schwierig. Und wenn wir uns über Sparpolitik unterhalten, also gerade die Kürzungen, die im Innofonds zum Beispiel geplant sind, wirken halt in die gegensätzliche Richtung. Nichtsdestotrotz machen wir uns da auf den Weg und versuchen, an den Strukturen weiter zu bohren.
Vielleicht kommen ja auch irgendwann die Therapeuten um die Ecke und sagen, oh, könnt ihr uns bitte helfen? Wir haben so viel zu tun und so wenig Leute, dass wir dann uns darum kümmern, dass auch Sportwissenschaftler Leistungserbringung in ambulanten Praxen möglich machen. Also das, im Logopädiebereich, da ist es so, dass nicht nur Logopäden ambulante Leistungen abrechnen können gegenüber der GKV, sondern auch ausgewählte Experten aus dem akademischen Bereich, sodass da eine Vielzahl von Berufsgruppen unterwegs sind und die ambulante Versorgung von Patientinnen und Patienten übernehmen. Insofern glaube ich, dass das gar nicht so schwierig. Aber wir werden das sehen. In deinem Vortrag geht es um sportwissenschaftliche Impulse. Es geht um Forschung, die ihr gemacht habt, die in die Therapie einfließen könnte. Es geht um digitale Methoden und digitale Techniken, die helfen, wie man Fortschritte sichtbar machen kann, Alltag entlasten und Patienten motivieren. Wer dazu Bock hat, der ist herzlich eingeladen. Am Freitag, den 16.01. um 15:30 Uhr in der Deutschen Sporthochschule darf man da auch ohne Sportklamotten rein. Das geht so, ne?
Ihr könnt kommen, wie ihr möchtet, aber man darf natürlich, und das ist manchmal auch das Positive, darf natürlich auch leger erscheinen.
Okay, wir werden das sehen. Also, ich freue mich drauf. Das hört sich echt gut an. Ich glaube, das wird spannend. Ich bin ganz sicher, dass einige, die uns jetzt zugehört haben, sagen, oh ja, da will ich auch hin. Vielen Dank, dass du die Zeit hast, heute mit mir darüber zu sprechen. Und dann freue ich mich auf den 16.01. mit dir und mit euch allen, die ihr jetzt gemerkt habt, dass es sich lohnt, dahin zu kommen. Vielen Dank.
Dankeschön, freue mich auch.
Das war UP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen über Praxisführung, Unternehmertum und die digitale Zukunft der Heilmittelbranche. Immer donnerstags könnt ihr eine neue Folge hören. UP Podcast erscheint bei Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Folgt uns bei LinkedIn, Instagram und Facebook. Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal.